die Zukunft. Denn der schönste Tag des Lebens, der soll ja nicht unter Einschränkungen leiden. Man möchte mit möglichst vielen in der Verwandtschaft, mit den Freunden feiern, man möchte in die Kirche gehen können, in einer schönen Location mit Musik und Tanz und Unterhaltung. Und außerdem blättern ja manche Ehepaare, Brautpaare 10, teilweise 20.000 Euro für eine Hochzeit hin. Das soll natürlich alles gut werden. Das soll alles wirklich glücklich sein. Es soll nur Glück geben an diesem Tag. Was für ein Drama, wenn so ein Tag nicht perfekt läuft. Wenn zum Beispiel der Wein ausgeht. So wie in dieser Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Und wir können aus dieser Geschichte drei Dinge lernen. Das Erste, was wir lernen können, ist, lade Jesus ein. Lade Jesus ein. Es gab nämlich in dieser Hochzeit in Kana einen besonderen Gast, das heißt, Jesus und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und schon diese Einladung macht etwas deutlich, man hätte Jesus bestimmt nicht eingeladen zu einer Hochzeit, wenn Jesus ein Spaßverderber im Miesepeter gewesen wäre. Er will schon einen bei der Feier dabei haben, der bei jedem Witz peinlich zu Boden schaut. Aber noch erstaunlicher ist, dass Jesus gerade auf so einer Bauernhochzeit in einem unbedeutenden Kaff seinen ersten öffentlichen Auftritt hat. Wenn er das gemacht hätte auf dem Tempelplatz in Jerusalem, oder noch besser wäre gewesen in der Weltmetropole in Rom, da wäre er mit einem Schlag bekannt gewesen. Aber Jesus wählt eine Dorfhochzeit, um zu zeigen, was er will. Und bis dahin hat er ganz unauffällig gelebt als sein Zimmermann in Nazareth, das war sein bürgerlicher Beruf. Aber sein eigentlicher Beruf war Heiland. Das heißt, einer der Heil, der Herzen heil, der Seelen ganz macht, der Leben rettet. Sein Auftrag hieß, Menschen einladen zum Vertrauen zu Gott, zum Umdenken auffordern, den Menschen neues Leben anbieten, für ihre Sünden sterben, den Tod besiegen und die Menschen retten vor der ewigen Gottesferne. 30 Jahre lang hat er sich auf diesen Tag vorbereitet. 30 Jahre hat er hingelegt auf dieses Ziel. 30 Jahre hat er sich konzentriert, Kräfte gesammelt und dann, als es losgehen soll, als er sozusagen sich erkenntlich zeigt als der Retter, der Messias, der Heiland, da bekommt er eine Einladung zur Hochzeit. Da hätte sich niemand gewundert, wenn Jesus gesagt hätte, also Leute, alles was recht ist, habt Verständnis dafür, das kommt jetzt nicht zum richtigen Moment. Ich bin doch gerade dabei, meine Truppe zusammenzustellen, meine Jünger zusammen. 5 habe ich schon, 12 sollen es werden. Und ich habe extra die Zimmermannswerkstatt vom Josef abgelehnt. Ich habe auf ein sicheres Auskommen habe ich verzichtet. Ich habe auf die Ehe verzichtet, um mich ganz für Gottes Sache einsetzen zu können. Ich habe nie mitgemacht beim Steinewerfen auf römische Soldaten, damit ich nicht erwischt werde und im Knast lande. Und jetzt erwartet ihr, dass ich meine wertvolle Zeit auf einer Party verplempere? Aber so hat Jesus nicht reagiert. Sondern Jesus, er kommt zur Hochzeit. Und das heißt, er kommt auch zu unseren Hochzeiten. Natürlich kommt er auch in unsere Tiefzeiten, unsere Krankheitszeiten, Krisenzeiten, Corona-Zeiten. Egal welcher Anlass, wenn Sie Jesus einladen, dann kommt er. Er wird nicht sagen, ich habe Wichtigeres zu tun, ich habe gerade keine Zeit, sondern wenn wir Jesus einladen, in unser Leben zu kommen, uns zu helfen, dann kommt er. Menschen denken zwar eher an Gott, wenn es ihnen schlecht geht, wenn sie unten sind, wenn die Not groß ist, wenn man keinen Ausweg mehr sieht. Und Gott fordert uns auch auf. Er sagt, ja, ihr dürft gerade in den Tiefen eures Lebens, dürft ihr zu mir rufen. Aber Jesus will auch in den Hochzeiten eingeladen werden. Dann, wenn es uns im Leben gut geht. Dann, wenn wir
zu freuen, zu feiern, dann will er dabei sein. Er freut sich mit uns. Und das ist das Erste, was wir lernen, lade Jesus ein. Das Zweite aus dieser Geschichte, was wir lernen können, ist, sage Jesus, was du brauchst. Diese Hochzeitsfeier, sie war im vollen Gange, super Gäste, super Stimmung, super Essen und dann kommt der super GAU. Denn der Wein geht aus. Und das ist eine ganz peinliche Angelegenheit, das ist eine riesige Blamage für den Gastgeber. Und schon sieht man und merkt man, wie das Stimmungsbarometer in den Keller geht. Verschämt flüstern sich die zu, Leute, es gibt nichts mehr zu trinken. Kein Wein mehr. Wir sitzen auf dem Trockenen. Bald werden die Ersten gehen. Und was auf dieser Hochzeitsfeier zu Kana geschah, das kann bei uns heute nicht geschehen. Die meisten, oder normalerweise die Brautpaare und so, egal was immer, die tun gut vorbereiten. Immer lieber ein bisschen mehr wie zu wenig. Aber vielleicht passiert das trotzdem. Sie haben keinen Wein mehr. Das heißt doch im übertragenen Sinn, ich habe nichts mehr, womit ich den Durst meines Lebens löschen kann. Womit ich den Durst nach Leben, nach Freude, nach Wohlergehen löschen kann. Die Bibel, sie bezeichnet uns Menschen manchmal als ein leeres Gefäß. Wir sind wie ein leeres Gefäß. Wir sind wie ein leeres Glas, sage ich jetzt einfach mal. Wir tragen eine unstillbare Sehnsucht in uns, dass wir gefüllt werden mit etwas, was wirklich unser Herz, unsere Seele ausfüllt. Wir haben eine unstillbare Sehnsucht nach Inhalt. Unser ganzes Trachten und Denken gilt dieser Sorge, wie kann ich wirklich echtes Leben erfahren? Wie werde ich wirklich glücklich? Wie habe ich ein erfülltes Leben? Wie kann ich glücklich werden? Wie bekomme ich wirklich Lebensfreude? Manchmal habe ich den Eindruck, wir stehen gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie vor einem ähnlichen Problem wie die Leute in Kana. Sie haben keinen Wein mehr. Das heißt, das, was mich vorher immer ausgefüllt und erfüllt hat, das, was mir Spaß gemacht hat, was mir Befriedigung gebracht hat, das füllt mich nicht mehr aus. Ich fühle mich wie leer getrunken, wie ausgelutscht. Ich sitze auf dem Trockenen, notgedrungen, zwangsverordnet. Mein Beruf, mein Hobby, meine Reisen, mein Sport, meine Shoppingtouren, mein Treffen mit Freunden, Verwandten, das läuft nicht mehr so wie vorher. Und deswegen fallen ja ganz viele Menschen in ein tiefes, emotionales Loch. Auf dem Trocken. Diejenigen, die Hoffnung haben, dass es irgendwann doch dann wieder mal irgendwo normaler wird, die fangen jetzt schon an zu planen, zu buchen, zu bestellen. Und sie hoffen darauf, dass jetzt dann irgendwann wieder das möglich ist, was vorher mal möglich war. Und das sei jedem gegönnt. Aber Zuschauerinnen und Zuschauer, wir werden irgendwann feststellen, alles, was wir anschaffen, alles, was wir erleben, alles, was uns irgendwie, ich sag mal, einen emotionalen Kick gibt, es wird uns auf die Dauer nicht ausfüllen. Es wird uns dauerhaft nicht glücklich machen. Nicht der Karrieresprung, nicht die prickelnde Affäre, nicht der Adrenalinkick in einem neuen Sportwagen. Nicht die atemberaubende Landschaft in einem fernen Reiseziel. Wir werden immer die gleiche Erfahrung machen. Nach einiger Zeit sind diese Glücksgefühle verflogen und dann sitzt du auf dem Trockenen. Und am Ende, wenn du alles durchprobiert hast, dann sitzt du als armer Schlucker in der Ecke und denkst, das kann doch nicht alles gehen. Dass der Wein ausgeht, dass man auf dem Trockenen sitzt, das ist ein Stück, so würde ich sagen, elementare Lebenserfahrung. Es gibt in unserem Leben nichts Ungebrochenes. Jedes Glück, jeder Kick, jeder Erfolg bekommt irgendwann Sprünge. Aber Weil wenn wir Jesus einladen zu den Hochzeiten des Lebens, dann ist er eben auch bei uns in den Tiefzeiten des Lebens. Und zum Glück hört die biblische Geschichte an der Stelle nicht auf, sondern jetzt wird sozusagen die Kamerastellung verändert. Und jetzt schwenkt die Kamera auf einen ganz besonderen Gast in dieser Hochzeitsfeier. Zweitens war das, sage Jesus, was du brauchst. Jetzt kommt das Dritte. Tue, was Jesus sagt. Tu, was er sagt. Alles konzentriert sich jetzt auf Jesus. Jetzt soll er helfen. Die Mutter Maria, sie macht ihn auf das Problem aufmerksam. Sie sagt, es ist kein Wein mehr da. Und Jesus, was macht er? Er gibt einen ganz persönlichen, einen ganz einfachen, einen profanen, einfachen, gewöhnlichen Befehl. Er sagt einfach, füllt diese Wasserkrüge damit Wasser. Keine merkwürdige Handlung. Kein Zauberformel, kein Abracadabra. Vielleicht betet er zu seinem himmlischen Vater, aber das geschieht nicht in der Öffentlichkeit. Das heißt, Jesus macht jetzt hier bei seinem ersten Wunder kein Showwunder, keine Show-Einlage als besonderer Höhepunkt in dieser Hochzeit. Er braucht nicht das staunende Publikum, so wenig wie bei den späteren Wundern. Er sagt einfach, füll diese Wasserkrüge mit Wasser. Dann bewirkt er dieses Wunder, während er einen ganz normalen Auftrag gibt. Das ist seine Masche. Und so handelt er auch immer wieder, auch später. Zu einem Blinden zum Beispiel sagt er einfach, geh hin zu diesem Teich Siloa und wasche dich. Während er dahin geht und sich wascht, wird er geheilt. Oder zu einem Leprakranken sagt er, geh hin und wasche deine Augen aus. Und zeig dich im Tempel. Zeig dich den Priestern. Zu einem Gelähmten sagt er, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Und zu dem einsamen, gesellschaftlich geächteten Steuerbetrüger Zachäus sagt er, komm mal runter von deiner Zuschauerposition und lade mich ein zu dir nach Hause. Jesus, er erweist seine Macht, indem er einen vertrauensvollen Schritt erwartet. Und wenn Menschen das tun, was Jesus sagt, dann erleben sie ein Wunder. Und so sagt Jesus auch zu uns. Er sagt, komm und folge mir nach. Schließ dich mir an. Vertraue dich mir an im Blick auf deine Lebensplanung, im Blick auf deine Wünsche, deine Sehnsüchte, aber auch im Blick auf deine Probleme, deine Sorgen und deine Ängste. Und vielleicht denken Sie jetzt, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das so einfach sein soll. Dass man durch ein einfaches Gebet ein Christ wird, ein Nachfolger von Jesus. Dass man dadurch wahres, erfülltes Leben bekommen kann, ewiges Leben bekommen kann. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn Sie das tun, was Jesus sagt, dann geschieht dieses Wunder auch bei Ihnen. Und dann legt Jesus, der Heiland, seine Hand auf Ihr Leben. Dann berührt er Ihr Herz. Und dann zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie ihm folgen können, was er vorhat. Indem sie das tun, was es sagt. Und sie sagen, Jesus, ja, danke für diese Einladung. Danke für deine Liebe. Ich lege mein Leben in deine Hand. Nimm du mich, führe du mich. Ich will zu dir gehören. In der Bibel steht, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und die ganze Kana-Geschichte steht deshalb in der Bibel, damit wir sehen, Jesus kann das Bestehende verändern. Und da, wo er verändert, da entsteht Freude. Wenn Jesus aus Wasser Wein macht, dann kann er auch aus einer trüben Tasse eine sprudelnde Quelle machen. Dann kann er aus einem Miesepeter einen fröhlichen Christen machen. Und deswegen erwarten Sie, erwarte Veränderungen, erwarte Verwandlungen, erwarte ein Wunder. Natürlich können wir Jesus nicht zum Wunder zwingen. Das hat Maria zunächst versucht und eine Rüge erhalten. Aber es ist ein Unterschied, ob ich von Jesus ein Wunder verlange oder ob ich von ihm ein Wunder erbitte. Das dürfen wir. Erbitte ein Wunder von ihm. Sagt ein Mensch, ich habe das spießige Leben satt. Schule gehen, Ausbildung machen. Karriere machen, ein Leben lang arbeiten, irgendwann. so spritzigen Wein macht, der kann auch aus einem normalen, aus einem langweiligen Leben ein erfülltes, ein sinnvolles Leben machen. Und ein älterer Mann seufzt, meine Kräfte nehmen ab. Mein Arzt hat letztlich ein bedenkliches Gesicht gemacht, denn ich habe keine Ziele mehr, ich habe Angst. Aber einer, der eine Hochzeitsgesellschaft, die am toten Punkt angelangt war, wieder in Schwung bringen kann, der kann auch Sinnlosigkeit in Sinn, Leid in Freude, Angst in Mut verwandeln. Egal wie alt wir sind, egal wie verzweifelt, wie tief gesunken, wie festgefahren, Jesus kann unser Leben, er kann auch ihr Leben verändern. Für Jesus ist nichts unmöglich. Ein Lehrer hat im Religionsunterricht in der Grundschule die Geschichte durchgenommen, eben von der Hochzeit in Kana. Und dann hat er den Kindern erklärt, wie man da die Hochzeit gefeiert hat und wie die Familie alles dran gesetzt hat, natürlich mit großem Fest, viel größere Feste als bei uns, und dass alle reichlich bewirtet werden. Und dann hat er deutlich gemacht, dass es die Super-GAU war, die größte Katastrophe, dass jetzt da der Wein ausgeht, und dass aber dann Jesus aus so 600 Liter Wasser 600 Liter besten Wein verwandelt hat. Und dann kommt der Lehrer so mit ins Gespräch und fragt dann die Klasse, was haben die Leute denn wohl gedacht, als Jesus so viel Wasser in Wein verwandelt hat? Und als sich ein Junge gemeldet hat, gesagt, die Leute haben sicher gedacht, den laden wir auch mal ein. Und liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, das ist eine kluge Antwort. Den laden wir auch mal ein. Und wissen Sie, was das Tolle ist? Wenn jemand ihn einlädt, dann kommt er. Und wenn Sie ihn einladen, wenn du ihn einlädst, dann kommt er auch zu Ihnen, zu dir. Er wird nicht sagen, ich habe keine Zeit, er wird nicht sagen, du bist mir egal. Nein, wenn Sie Jesus einladen, dann kommt er. Und wenn Sie in Ihrem Herzen sagen, Jesus, komm zu mir, ich sitze auf dem Trockner, dann tritt er in Ihr Leben ein. Jesus wartet nur, dass wir ihn einladen in die Hochzeiten und in die Tiefzeiten, in guten Zeiten.